Du willst fit und schlank sein und dich richtig wohlfühlen in deiner Haut. Herzlich willkommen beim Achtsamen Schlank Podcast. Mein Name ist Nuria Pape Hoffmann. Ich bin Ernährungsberaterin, Achtsamkeitstrainerin und Coach und ich zeige dir hier, wie du mit Achtsamkeit und einfachen Schlankgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Also, fühl dich wieder richtig wohl in deiner Haut und zwar ganz ohne Diätstress und Kalorienzählen. In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Während ich hier noch mein Mikro zurechtruckel, darf ich schon mal die liebe Sonja Taucher anstrahlen. Sonja Taucher war schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Vielleicht erinnerst du dich an sie. Und heute sprechen Sonja und ich über das Thema Selbstsabotage. Mit anderen Worten, ich weiß doch, wie ich gesund essen kann, aber ich mach's einfach nicht. Was liegt da dahinter? Was sind die geheimen Ursachen der Selbstsabotage? Und vor allem, wie lösen wir Selbstsabotage auf? Darum geht's heute. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Sonja.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr. Wir hatten auch gerade ja schon ein Gespräch für meinen Podcast. Und wenn diese Folge bei dir erscheint, ist die auch schon längst online. Ich mag das einfach so gerne, da mit dir zu sprechen. Ich weiß auch aus meiner Community, ich habe einige Gastfolgen, aber die mit dir, das würde ich nicht sagen, wenn es nicht so wäre, sind wirklich die, wo ich am meisten Feedback zu bekomme, wo ich am meisten gesagt bekomme, oh, es war voll das schöne Gespräch und man merkt voll, dass ihr so vibet und voll cool und da konnte ich voll viel mitnehmen. Deswegen dachte ich, lass uns das zur Routine machen, vielleicht einmal im Jahr.
Ja, super gerne. Also genau, ich verlinke euch einfach die Podcast-Folge mit der Sonja. Da haben wir ganz viel über emotionales Essen gesprochen. Was sind so die geheimen Gründe dafür? Warum überessen wir uns eigentlich aus emotionalen Gründen? War ein echt tiefes Gespräch. Und Sonja und ich haben auch ein bisschen verraten, wann wir mit emotionalen Essen strugglen. Also wenn dich das interessiert, schalt da gerne rein. Ja, heute aber das Thema Selbstsabotage. Ich habe mal gegoogelt, Sonja, und habe mal eine Definition rausgesucht.
Oh, okay, spannend.
Ja, Selbstsabotage bedeutet, dass man sich selbst unbewusst oder bewusst daran hindert, die eigenen Ziele zu erreichen oder das zu tun, was einem eigentlich gut tut. Es zeigt sich oft in Form von Verhaltensmustern, die den eigenen Fortschritt blockieren, obwohl man rational weiß, was richtig oder hilfreich wäre. Ja. Und so typische Formen der Selbstsabotage sind Prokrastination, also Aufschieben von Aufgaben, Perfektionismus, sich selbst überfordern, bis man aufgibt, dann auch ganz typisch so unbewusste Entscheidungen, die das Gegenteil des eigenen Ziels bewirken, zum Beispiel ungesunde Essensentscheidungen trotz Abnehmzielen, der Klassiker, und auch negative Selbstgespräche oder Glaubenssätze wie, ach, das schaffe ich sowieso nicht.
Ja, ja.
Liebe Sonja, was von diesen Selbstsabotage-Erlebnissen kennst du denn auch?
Alle.
Coach, alle.
Alle.
Lass uns mal jetzt über die Praxis sprechen. Was erlebst du so im Coaching? Was kommen Frauen zu dir, wo sie sagen, ey, ich sabotiere mich selbst?
Also, zum einen, klar, beim Thema Ernährung und Sport, das ist weit verbreitet, würde ich sagen. Ne? Haben wir auch in unserer Folge drüber geredet. Also dieses, ich weiß doch eigentlich, dass ich jetzt vielleicht gar nicht die Schokolade brauche, dass es kein Hunger ist, dass es ja vielleicht nur ein bisschen Appetit ist. Ich weiß doch eigentlich, dass es mir nicht gut tut, aber ich tue es trotzdem. Ich weiß doch eigentlich, dass ich zum Sport gehen soll. Es tut mir gut, danach fühle ich mich besser, aber es fällt mir so schwer. Das ist natürlich so das, was ich im Coaching oft erlebe, weil es um diese Themen geht. Aber ich kenne das auch aus allen Lebensbereichen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, es findet ja häufig auch im Superkleinen statt. Ich kenne das wirklich aus dem Alltag. Ich mache etwas, von dem ich denke, ah nee, aber eigentlich könntest du doch jetzt so. Auch beim Thema Arbeit, Prokrastination, Prokrastination hat ja so ein paar verschiedene Gründe. Ich weiß nicht, ob ich alle auf die Reihe kriege, aber ich habe mal gelesen, dass wir prokrastinieren, wenn wir entweder uns der Aufgabe, die uns bevorsteht, nicht gewappnet fühlen, uns überfordert fühlen, denken, dass wir es sowieso nicht können und versagen. So, weiß nicht, ob da noch was Drittes
Ja,
fehlt. Weißt du?
ich habe das auch. Also auch gerade auf der Arbeit. Ich finde das immer total spannend, wenn ich auf der Arbeit prokrastiniere, weil ich arbeite eigentlich gerne. Und dann ist
Ja.
es meistens ein Indiz, dass ich überfordert bin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll oder dass ich denke, ich kann was nicht, dass die Aufgabe mir einfach zu groß erscheint.
Ja.
Hashtag Steuererklärung, Hashtag
Boah,
irgendwelche
ja.
technischen Sachen an meiner Website machen. Und
Ja.
dann, ne? Und dann hilft es mir immer total, das so kleinschrittig einfach mal aufzudröseln.
Ja.
Aber wir wollen heute natürlich vor allem über ungesunde Essensentscheidungen oder vielleicht auch Sport nicht machen, obwohl ich ja wüsste, es täte mir gut, darüber sprechen. Was glaubst denn du, was sind so die Gründe, warum wir prokrastinieren? Bei der Arbeit haben wir es jetzt schon gesagt, das ist oft so dieses, es ist einfach zu groß. Wo soll ich
Übrigens,
anfangen?
jeden
Wo,
Monat
was
aufs
ist es beim,
Neue.
lass uns mal Sport vielleicht zuerst, weil du arbeitest ja
Okay.
auch total mit Frauen, du hilfst ja Frauen. Ach, Sonja, ich habe dich gar nicht groß vorgestellt.
Ach so.
Entschuldigung,
Ah
ich habe
ja,
gar
guck
nicht
mal.
gesagt, du hilfst.
Witzig. Chaos.
Ihr lieben Zuhörer,
Aber.
ihr müsst mir verzeihen, wir haben gerade schon bestimmt eine Stunde lang so tief gesprochen, dass ich jetzt so die Basics vergessen habe. Die
Mir auch nicht
Sonja.
aufgefallen.
Ja, Sonja ist mega. Sie ist Coachin, sie hilft Frauen zum Wohlfühlgewicht und halt auch eine richtig tolle Figur zu bekommen. Du machst auch Kraftsport, du zeigst, wie wir mit Kraftsport eine tolle Figur bekommen. Sorry, dass das jetzt so reingeschoben wird. Magst du noch mal kurz sagen, was du machst?
Ja, also Hauptsignal, mein Hauptstandbein ist auch das Body and Soul Coaching, Optik, aber auch gesundes Essverhalten raus aus Diät und so weiter. Genau, ich mache viel auf Social Media, Podcast, YouTube und Instagram und TikTok. Genau, ich bin so wirklich seit 10 Jahren in der Fitnessbranche. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich habe das Dual studiert. Ich habe in Fitnessstudios gearbeitet, in Personal Training Studios gearbeitet. Habe ich mich selbstständig, also ich kenne nichts außer die Fitnessbranche. Habe mit meinem Körper auch, also wer mir bei Instagram folgt, der weiß das und kennt auch die Bilder. Ich habe schon wirklich vieles durch. Ich habe mal fast 30 Kilo abgenommen. Da war ich sehr dünn. Dann eine Essstörung mit einem Klinikaufenthalt, Bulimie und eine schwere Depression war dabei. Dann bin ich ins Bodybuilding gerutscht und habe da so ein bisschen mein Extrem gefunden. Habe wirklich viel, also wer die Bilder kennt, Muskulatur aufgebaut. Hatte immer ein total verzerrtes Selbstbild. Als ich richtig dünn war, habe ich gedacht, boah, du bist doch voll fett. Als ich richtig muskulös war, habe ich gesagt, boah, du siehst aus wie ein Lappen, das geht gar nicht. Also ja, bin da immer so ins eine von einem Extrem ins andere gerutscht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es geheilt, natürlich nicht von heute auf morgen, aber im Prinzip auch. Als ich gezwungen war durch Corona tatsächlich, als das Training wegfiel, da konnte ich nicht mehr trainieren. Da kamen natürlich auch die Essattacken und so erstmal wieder. Aber ich war dadurch gezwungen, mich irgendwo mit mir selbst zu befassen, ne, mit dem Inneren, mit all den Themen, die da eigentlich noch waren. Genau. Und das war dann eigentlich so der Startschuss von einem, ich fühle mich wirklich wohl, ich löse mich von der Essstörung und von diesem Idealbild und diesem Kontrollverlust, ne? Und über, ja, genau, das bin ich.
Voll spannend, wenn ich jetzt gerade so zuhöre. Man könnte ja meinen, du bist, wenn ich jetzt zuhöre, denke ich, du bist eine krass disziplinierte Person, ne? Also du hast dein Essverhalten schon sehr krass kontrolliert. Du hast sehr kontrolliert auch Kraftsport gemacht, Bodybuilding, bis du wirklich auch eine extreme Figur hattest. Einerseits total diszipliniert, andererseits aber auch irgendwie eine Form der Selbstsabotage, oder? Was in dir hast du
Ja.
denn da sabotiert?
Zumindest würde ich sagen, ich habe halt null auf das gehört, was da eigentlich innerlich geschrien hat. Da war so eine Leere, die ganze Zeit da war. Ich habe halt immer mein Glück und meine Zufriedenheit von meinem Körper abhängig gemacht. Ich habe mir halt immer eingeredet, wenn ich dann die 30 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich, weil dann kann ich alles anziehen und dann bin ich leicht und fröhlich. Dann habe ich 30 Kilo abgenommen. Guess what? War nicht so. Ich habe mir immer noch, bin ich mir irgendwie fett vorgekommen und habe gedacht, oh nee, und oh, geht nicht. Und so. Dann kam die Essstörung. Die Essstörung war für mich einfach eine Flucht. Ja, aus dem Alltag, weil da war wirklich alles um mich rum sehr dunkel und schwarz. Es gab viel Belästigung, sexuelle Belästigung auf der Arbeit, wo ich gearbeitet habe. Meine Essstörung kam durch meine Depression. Meine Mama ist dann irgendwann an Krebs erkrankt. Dann habe ich ganz viele Freunde verloren. Es war wirklich sehr dunkel. Und dann war so Krafttraining immer das, was ich hatte, was
Was
so
du
mir.
kontrollieren auch konntest, ne? In einer Welt der Kontrolllosigkeit.
Exakt, ja. Alles ist so irgendwie um
Das.
mich rum zerbrochen. Und das war halt so Schatten und Licht gleichzeitig, ne? Da habe ich mich drin reingeflüht. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das Krafttraining nicht gehabt hätte. Es hat mir schon das ein oder andere Mal garantiert das Leben gerettet. Genau. Und die Essstörung ist dann halt irgendwie, hat sich so verselbstständigt. Das ist, ja, weil es mir einfach so mies ging. Und was habe ich da eigentlich versucht oder warum habe ich mich da so selbst sabotiert? In diesen ganzen Jahren dachte ich ja immer, dass es das ist, was, also dass so sich glücklich sein anfühlt, wenn ich ein Ziel habe und wenn ich diszipliniert bin und dies bin und das bin. Ganz tief in mir drin, weiß ich jetzt im Nachhinein, war da einfach eine tiefe Leere und war da auch, glaube ich, ein, es ging gar nicht anders, weil wenn ich das nicht gehabt hätte, ne, wie gesagt, wären noch viel schlimmere Dinge passiert.
Du brauchtest
Und
einen Anker.
ich brauchte einen Anker. Und ich habe auch tatsächlich immer, das weiß ich jetzt im Nachhinein, meinen Wert von meinem Körper abhängig gemacht. Ich habe zum Beispiel ganz oft gedacht, ich bin uninteressant, weil ich schon immer eher ruhig war und so, ne, privat, wenn ich auch in neue Gruppen oder so komme, bin ich immer eher so erst die Beobachterin und mal schauen. Und ich habe lange von mir gedacht, ich bin eh zu ruhig. Ich war als Kind schon sehr ruhig und das hat auch meine Familie mir immer so ein bisschen angekreidet. Jetzt red doch mal mehr, jetzt sei doch mal ein bisschen offener. Und ich habe halt immer gedacht, das ist was Falsches. Und so habe ich geschlussfolgert, ich bin nicht interessant. Aber wenn mein Körper so und so aussieht, dann bin ich ja die, die so trainiert. Und diesen Ruf hatte ich auch lange in der Stadt, in der ich gelebt habe. Boah, du bist doch die und die so oft ins Fitnessstudio. Irgendwann, als ich so richtige Muskeln hatte, fand ich das richtig geil, dass die Leute zu mir gesagt haben oder über mich gesagt haben, ja, das ist die, die so krass aussieht, die, ne, so gar nicht mehr attraktiv und so. Ich fand das voll geil, weil ich dadurch interessant auf einmal wurde. Und dass mein Körper war so meine Identität, ne, das war so ich. Und deswegen habe ich mich da so lange dran geklammert, auch was Männer und so weiter angeht, ne. Ich habe halt die ganze Zeit nur gedacht, die unterhalten sich nur mit mir, weil ich so gut aussehe und das, also mein Körper, ne, weil was auch natürlich häufig so war, weil wenn ich das selber glaube, dann ziehe ich ja auch Männer an, die das glauben. Ja, weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich habe die Frage vergessen, aber
Nee,
so
krass,
ging
ich finde
es
es
mir
total
erstmal.
spannend. Also es ist eigentlich, wenn wir uns mal die Definition von Selbstsabotage angucken, in dem Sinne keine Selbstsabotage, weil du hast jetzt nicht Verhaltensmuster blockiert, die deinen Fortschritt bedeutet haben. Du hast dich jetzt nicht beim Sport oder beim Essen blockiert. Es ist dann eher das andere Extrem, was passiert, wenn ich zu hardcore irgendwie durchziehe, wenn ich überhaupt keine Weichheit durchlasse, wenn ich überhaupt keine, ne? Also,
Ich war sehr in dieser
und
männlichen Energie, ja.
Dann hat es ganz viel mit deinem Selbstwert auch zu tun. Und jetzt gehen wir mal an die andere Seite des Spektrums. Jetzt gibt es aber Frauen, die sagen, krass, ich schaffe das überhaupt nicht, irgendwie zum Sport zu kommen. Ich kämpfe da total mit meinem Teufelchen auf der Schulter. Ich habe einfach keinen Bock, ja. Oder ich bin zu K.O. Was könnten denn da die Gründe dahinter sein? Warum
Ja.
setzen wir uns irgendein Ziel und schaffen es dann immer wieder nicht, das zu erreichen?
Also ich kenne das schon auch. Das klingt jetzt so, dann ist das passiert, dann ist dies passiert, aber es war ja ein Zeitraum von irgendwie 7 Jahren oder so. Zwischendrin gab es auch mal eine Phase, 2, 3 Jahre lang. Da habe ich trainiert, trainiert, irgendwie gesund gegessen und trotzdem nicht so die Ergebnisse gesehen. Und dann habe ich schon auch angefangen. Und dann kamen auch die ersten Essattacken. Also es war bei mir erst so ein, ich hoffe, das triggert niemanden zu sehr, Richtung Binge-Attacken. Und dann wurde es halt irgendwann zu einer Bulimie. Und als die ersten Essattacken so kamen, das wollte ich ja auch nicht. Ne? Das war ein verselbstständigtes Verhalten, wo ich auch genauso wie ne, wie es so klassische Selbstsabotage vielleicht ist, dann die Pizza gegessen habe und danach, scheiße, ey, das wolltest du doch gar nicht und ich will doch nicht Fett verlieren und am nächsten Tag dann extra mehr Cardio gemacht und länger nichts gegessen und so, ne, dann ist natürlich wieder backfired, dass ich abends wieder eine Essattacke hatte. Aber ich kenne das schon auch. Erstmal ist es natürlich, bei mir war es auch da so ein bisschen Wut und Verzweiflung darüber, dass ich eine gewisse Zeit lang das Ergebnis nicht gesehen habe, was ich sehen wollte. Also jetzt mal rein optisch, ne? Ich gehe zum Training, ich ernähre mich schon so und so, bringt doch eh nichts, kann ja sein lassen, ne? Kann jetzt auch die Pizza essen. Das war jetzt erstmal so das, was auf oberflächlicher Ebene, glaube ich, passiert ist. Ganz tief in mir drin waren diese Essanfälle, auch in der Zeit, wo es dann da mit sexueller Belästigung und so losging, mein Space so. Das war so mein Safe Space. Da konnte ich essen, da konnte ich eine Serie gucken, das Essen hat ein positives Gefühl gemacht und da war ich sicher.
Wir
Das
schütten auch,
hat,
wenn wir essen, Oxytocin aus. Wusstest du das?
ja, so.
Oxytocin ist so ein Kuschelhormon. Das
Ja.
schütten wir auch aus, wenn wir umarmt oder geliebt werden und auch nach dem Sex übrigens und auch nach dem Essen. Und das ist auch so ein Grund, ne? Ja,
Voll.
das war so die Liebe, das Kuscheln, ich mache es mir gemütlich, ich tröste mich und ja,
Ja.
letztlich Selbstsabotage auch, um den Schmerz nicht zu fühlen, der
Exakt.
eigentlich in
Das
deiner
war zu
Seele war.
groß. Das war nicht handelbar für mich. Also irgendwann, ne, bin ich dann in die Klinik gekommen und so, hat mir geholfen, aber ich war so alleine in der Zeit, das war nicht handelbar. Und da war Essen einfach meine Flucht. Das eigentliche Tiefe, jetzt weiß ich das im Nachhinein, das tiefere Bedürfnis dahinter, war irgendwie Sicherheit, in den Arm genommen werden, ne, dass jemand mal was für mich macht, nicht alles selbst machen zu müssen. Also für all diese ganzen Dinge, die da eigentlich hintergesteckt haben, aber die natürlich ich nicht fähig war, in der dunklen Zeit zu sehen. Aber wo wir ja auch bei so einem Punkt wären, warum machen wir denn Dinge? Zum Beispiel Essen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, wegen mangelnder Bedürfnisbefriedigung. Weil eigentlich, da haben wir auch so ein bisschen ja in unserer anderen Folge drüber geredet, steckt etwas dahinter, was ich mir gerade nicht gebe oder eigentlich brauche. Und das ist ganz oft, das erlebe ich auch von vielen Frauen, egal ob jetzt im Coaching oder allgemein, so dieses typische, ich komme nach Hause, der Tag war super anstrengend, ich bin genervt, der Chef war irgendwie scheiße zu mir, dann esse ich, weißt du, mein Space. Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist das eigentlich für ein Bedürfnis und was ist das für ein Gefühl? Ist das Wut, aber worüber Wut? Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich ungerecht behandelt oder ne, mein Mann hat irgendwie das und das mit den Kindern nicht gemacht, ich fühle mich nicht gewertschätzt oder was ist da eigentlich für ein Gefühl und was ist da eigentlich für ein Bedürfnis? Irgendwie nicht immer alles alleine machen zu müssen und nicht stark sein zu müssen oder auch einfach Ruhe oder ne, ich bin erschöpft, ich brauche irgendwie sowas steckt ja eigentlich oft dahinter, was wir dann aber nicht sehen, richtig?
Total. Ich arbeite in meinem Coaching tatsächlich auch in einem Modul so ganz krass mit Selbstsabotage und ich nenne das den inneren Saboteur. Und der tut irgendwelche Dinge aus, die uns schaden, ne? Zum Beispiel überessen oder ewig auf dem Handy rumdaddeln, irgendwie die Zeit auf Social Media verschwenden, wenn wir eigentlich arbeiten wollen. Oder Geld ausgeben, auf Zalando ewig rumscrollen und Sachen in den Einkaufswagen legen. Habe ich auch schon gehört bei mir im Coaching. Und das sind eigentlich Dinge, die wir nicht tun wollen. Und wo wir uns immer wieder fragen, warum mache ich das? Und wenn wir das mal verstehen, dass das letztlich ein Anteil in uns ist, der nicht wahrgenommen wird, der aber gehört werden will und der ein Bedürfnis hat. Und wir dürfen lernen, diesen Anteil mal wahrzunehmen, mal zu verstehen und an die Hand zu nehmen, dann ist das ein Riesenschritt in Auflösung der Selbstsabotage, weil ja, es ist wie so ein, ich nenne es jetzt mal das innere Kind in uns. Da ist ein Anteil in uns, der bedürftig ist und der immer weggedrückt wird und der sich dann irgendwie zum Vorschein kämpft.
Ja.
Zum Beispiel in Überessen.
Ich habe mal für mich so kategorisiert, versucht zu herauszuarbeiten, warum oder in welche Kategorien so dieses ich handle anders als ich will fallen kann. Erstens so Thema Selbstsabotage. Also da ist irgendwas, was in mir wirkt, dass ich nicht das mache, was ich eigentlich will. Und dem kann ich ja eigentlich echt immer gut auf die Schliche kommen, wenn das Ergebnis in meinem Leben eigentlich nicht das ist, was ich haben will. Und dann steckt meistens irgendein Glaubenssatz dahinter, irgendein, ich habe mal in eine Mentorin von mir hat mal gesagt, Anti-Erfolgsprogramm fand ich richtig schön. Ah, ich glaube, da, wo ich meine Hypnoseausbildung gemacht habe, die hat immer gesagt, das sind Anti-Erfolgsprogramme, die noch in deinem Gehirn verankert sind. Fand ich richtig cool. Beispiel, ich hatte mal eine Kundin, die Geschichte habe ich schon auch ein, zweimal erzählt, diejenigen, die meinen Podcast folgen, die kennen die Geschichte. Ich hatte mal eine Kundin, die wusste, mit der haben wir auch Ernährungssachen erarbeitet, was ihrem Körper gut tut, wie sie Fett verliert und Trainingsroutinen und so weiter. Und das ist immer eine Zeit lang gemacht. Und dann hat sie das alles Gesunde vor ihrer Nase gehabt in der Küche und hat trotzdem Chips und Schokolade gegessen. Und hat sie mir gesagt, boah, Sonja, ich ärgere mich so, das ist doch da, warum mache ich das nicht? Und dann sind wir da so ein bisschen reingegangen und stellte sich heraus, es war so spannend, sie hat halt, sie war, glaube ich, eine Führungsposition, also hat viel, ziemlich viel auch gearbeitet, vielleicht auch ein kleiner Workaholic und so. Und hatte ganz tief in sich drin den Glaubenssatz, ich kann entweder 100% im Job geben oder mich auf meinen Körper und meinen Sport konzentrieren. Aber beides zusammen geht nicht, weil wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere und zum Sport gehe, dann lässt ja meine Arbeit nach. Und das will ich ja nicht. Ich will ja nicht gefeuert werden, ich will ja eine gute. Das war so krass. Und sie so, ah, krass, das steckt dahinter. Das war so ihr Anti-Erfolgsprogramm.
Und sie wollte sich selbst nicht verraten. Sie wollte so die Businessfrau in sich nicht verraten und dann hat sie sich sozusagen überessen, ja.
Voll, ja. Ich hatte mal eine Kundin, ich glaube, das resoniert auch mit vielen, das hatte ich früher auch. Die hat gesagt, boah, wenn ich alleine mit mir bin, da klappt das super, ich mache meinen Sport und dies und das und jenes, aber wenn ich dann mit Freunden bin und dann trinken die Alkohol und dann snacken die, kann ich da irgendwie nicht Nein sagen. Obwohl ich gar nicht so richtig den Alkohol trinken will, das nützt mir irgendwie nichts, brauche ich gar nicht. Und noch da haben wir reingeguckt und so, stellte sich heraus, dass sie ganz tief in sich drin so diesen Glaubenssatz hatte, wenn ich Nein sage, dann lachen die mich aus, dann finden die mich langweilig, dann werde ich vielleicht zu solchen Social Gatherings gar nicht mehr eingeladen, weil die denken, ach, die XY trinkt doch eh nicht. Das war auch krass, weil wenn ich das in mir habe, dann fällt es mir natürlich schwer, im Außen eine andere Entscheidung zu treffen. Also irgendwas, irgendein Anteil tief in dir, der glaubt, nee, so wie ich jetzt handle, ist besser. Da droht mir weniger Gefahr. Das ist also ne,
Hilfe,
Selbstsabotage.
ich will nicht ausgeschlossen werden. Hilfe, ich will nicht
Klar.
langweilig sein. Hilfe, ich will nicht irgendwie meine gute Position auf der Arbeit verlieren. Ich hatte mal
Voll.
eine Klientin, da kamen wir dahinter, dass ein Teil von ihr Angst davor hatte, abzunehmen, weil sie in ihrer Kindheit schon gelernt hat. Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Schöne Menschen sind oberflächlich. Und sie war eine ganz tiefgründige, tolle Frau, mit der du ganz geistreich auch sprechen konntest. Und natürlich, wenn du denkst, ey, in dem Moment, wo ich abnehme, werde ich ja oberflächlich. Und das ist ja nichts, was wir bewusst denken. Also wenn sie das, in dem Moment, als sie das ausgesprochen hat, konnten wir ja selbst auch sehen, dass es nicht rational ist und dass es super schöne Menschen gibt, die auch geistreich sind, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, einfach.
Richtig.
Aber es war doch ein tiefer Glaubenssatz und wir durften schon noch eine Weile da ein bisschen tiefer forschen, weil die einen denken, vielleicht schöne Menschen sind oberflächlich, die anderen denken, haben vielleicht ein ganz schlechtes Money-Mindset und sabotieren sich immer wieder beim Geldverdienen, weil sie denken, naja, reiche Menschen sind oberflächlich oder
Das
irgendwie
hatte ich lange. Da hatte ich lange
konsumsüchtig
diesen
oder so. Ja,
Glaubenssatz.
genau. Und wenn ich einfach wenig Geld habe und da auch nicht Wert drauf lege, dann bin ich viel tiefgründiger und spirituell wertvoller oder so, ne? Das sind so Skripte und das dürfen wir halt hinterfragen. Ich sage nicht, dass ein Skript richtig oder falsch ist. Es ist nur, das mal anzuschauen und mal zu hinterfragen. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich kein kleines Kind mehr. Wie sehe ich das denn heute, wenn ich da nochmal drauf blicke? Finde ich das, vielleicht finde
Voll.
ich ja nach wie vor, dass schöne Menschen oberflächlich sind. Okay.
Ja,
Dann
ja.
darf ich da auch weiter so denken. Das ist vollkommen legitim. Nur ich
Ja,
kann
aber
mich
das
auch
zumindest mal
neu entscheiden.
hinterfragen. Total. Ich hatte, als ich mein Coaching gestartet habe vor 4 Jahren, mich auch total schwer getan, Geld für meine Dienstleistung zu verlangen. Ich dachte, das ist ja, das kannst du ja nicht machen. Und oh Gott, und dann verlangst du Geld und so. Ne, das geht ja gar nicht. Habe ich auch mit ganz, ganz geringen Beträgen gestartet. Und das ist eigentlich ganz spannend, ja, zurückblickend, wo ich diesen Glaubenssatz noch hatte, von dem ich mir gar nicht bewusst war. So dieses reiche Menschen sind eklig und oberflächlich und haben das eh nicht irgendwie verdient und so. Und ich kann nicht mit Geld umgehen. Das waren alles so. Oder einen Glaubenssatz, den ich auch lange hatte: Erfolg ist hart, du musst richtig hustlen dafür, du musst da 16 Stunden jeden Tag irgendwie. Und solange ich diesen Glaubenssatz noch hatte, jetzt aus der Retro-Perspektive, sagt man, glaube ich, Retrospektive oder so, habe ich auch spannenderweise eher auch Kundinnen angezogen, die dann so ein bisschen schwierig waren, die dann auch hinterfragt haben, ne, ach, warum ist denn diese und diese Dienstleistung und so. Also ich habe auch genau das angezogen. Und jetzt, ne, nach und nach, wo ich so was vor hinter meiner Dienstleistung stehe und das vertrete, mehr Geld natürlich auch nehme, kommt das aber weniger vor, weil ich das in mir selber nicht
Wir
glaube.
ziehen das total an und wir saugen irgendwie auch, es ist witzig, wir sind wie so kleine Staubsauger und saugen auch die Glaubenssätze von anderen Menschen um uns herum irgendwie ein. Ja, wir haben ja auch alle Spiegelneuronen und natürlich gibt es ja auch diesen Satz, ich bin das, ich bin der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen ich mich umgebe. Und wenn ich schon gerade mit der Muttermilch bestimmte Überzeugungen aufsauge, dann darf ich da als Erwachsene noch bewusster hinschauen. Gerade jetzt, ne, wenn wir mal vom Geld wegkommen, jetzt auch wieder beim Essen oder bei der Ernährung. Also ich komme auch aus einer Familie, in der eher Bildung hochgeschrieben wurde und wurde es auch als oberflächlich galt oder vielleicht galt es gar nicht, aber ich habe es irgendwie als Kind so interpretiert, dass es irgendwie oberflächlich ist, sich um sein Äußeres zu kümmern. Und das waren irgendwie so ganz total komische Mixed Messages, weil gleichzeitig habe ich ja schon auch gemerkt, dass ich jetzt auch nicht zu sehr auf bestimmte Familienangehörige eingehen, aber dass Schönheit schon auch ankam, aber irgendwie war es auch wieder nicht gut. Und dann habe ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, genau gegenteilig wie du, Sonja. Ich hatte mal eine Phase, da war ich sehr, sehr dünn in meinem Leben und da habe ich so voll den Hate von Frauen bekommen. Und so nach dem Motto, umso besser meine Figur war, desto mehr Hate habe ich von Frauen bekommen und desto weniger war ich so Teil dieses Clubs. Ich wollte ja Teil des Clubs sein, ich wollte sein wie alle anderen und dass ich dann zugenommen habe und dann gehörte ich wieder mehr dazu, weißt du? Und das ist auch so eine krasse Form der Selbstsabotage, dass wir manchmal auch Angst vor unserem eigenen Erfolg haben, Angst
Vor
davor,
unserem
vielleicht
eigenen
auch
Licht.
beruflich zu erfolgreich zu sein oder als Frau zu viel Geld zu verdienen oder als Frau zu gut auszusehen oder zu schlank zu sein, weil dann werde ich vielleicht von meinem Papa nicht mehr so akzeptiert oder dann passe ich nicht mehr in das Frauenbild oder dann gehöre ich nicht mehr in diesen Club. Ne? Ja.
Ja, Angst vor Ablehnung ist ja eine so eine urtiefe Angst, weil ich meine, ich mag zwar dieses ganze, ja, früher mit den Selbstzwanzigern sind die Bilder immer nicht so, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass wir da früher in unserem Grüppchen gelebt haben und alle zusammen Beeren sammeln und Tiere jagen gegangen sind, dann bedeutet, hat ja garantiert, ich bin jetzt kein Forscher, aber garantiert, der die Ablehnung, der Ausstoß aus der Gruppe den Tod bedeutet. Ne? Deswegen denke ich, ist es ja voll klar, wenn das so tief in uns verankert ist, zu einer Gruppe dazuzugehören, zu einer Gesellschaft dazuzugehören, ist das ja auch irgendwo wieder, finde ich, kann man mit so ein bisschen Mitgefühl, Selbstmitgefühl auf sich gucken und sagen, naja, ah krass, ich habe diesen Glaubenssatz, zum Beispiel jetzt mit dem Alkohol, ne, wenn ich da Nein sage, werde ich und so weiter und mich um meinen Körper kümmere, dann gilt ich vielleicht das Oberflächliche, ja krass, okay, ich habe den Glaubenssatz, aber stimmt das wirklich? Ah, nee, eigentlich nicht. Und es ist völlig okay, ne, dass ich dieses Gefühl habe oder diese Angst habe, da einfach so ein bisschen auch liebevoller mit sich umzugehen, weil es ja es steckt in jedem von uns.
Total. Und es fällt halt dann manchmal doch leichter, sowas mit anderen Menschen. Also unsere eigenen Gedanken können wir oft gar nicht erkennen. Es fällt manchmal leichter, das mit anderen Menschen zu erkennen. Entweder weil ich das so im Gespräch merke, krass, die Sonja tickt da ja irgendwie genau anders. Die hat ja eine 180 Grad andere Weltsicht. So, dann kann ich mich fragen, gefällt mir das, wie die Sonja denkt? Möchte ich vielleicht auch mehr, wie sie denken? Das wäre jetzt schon so mein erster Schritt in die Lösung. Wenn du merkst, dass dich ein Thema beschäftigt, hör Podcast, lies Bücher, beschäftige dich mit Menschen, die da ein anderes Mindset haben, um deinem Gehirn liebevoll zu zeigen, hey, liebes Gehirn, lieber innerer Saboteur, ich verstehe dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich nehme dich auch liebevoll wahr und schau mal, mein lieber Kerl, mein liebes inneres Kind. Es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich da rausgehe. Weißt du, es gibt die Sonja, die macht das schon, die lebt das schon und die hat auch Freunde. Also, es ist jetzt so eine kindliche Sprache, das mache ich ganz bewusst, weil es halt auch oft so ein kindlicher Anteil ist, der ganz kindliche, einfache Worte braucht. Und wir können uns da auch positiv brainwashen in eine andere Richtung, indem wir uns mit Menschen umgeben, die schon mehr so ticken, wie wir ticken wollen.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, so dieses, ich sehe dich, ne, ich erkenne dich. Ich glaube, dieses Bewusstsein dafür ist ja wirklich der erste Schritt. Und oh, ach so, ich habe vorhin gesagt, dass ich so ein bisschen so drei Kategorien habe. Punkt Nummer eins ist so Selbstsabotage, Glaubenssätze, Anti-Erfolgsprogramme. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen zum Thema mich selber verstehen. Ich für mich würde sagen, Punkt zwei könnte auch einfach wirklich, wie so vieles, ein Muster so aus der Kindheit sein, ne? Wo ich merke, das trage ich einfach immer noch mit mir rum. Ich habe zum Beispiel, ich bin mit einer kranken Mama aufgewachsen, ohne Vater, ohne Geschwister, und die dann auch später noch an Krebs verstorben ist. Ich habe sie immer als eher schwach und krank wahrgenommen. Also habe ich für mich ganz schnell geschlussfolgert, ich muss das selber machen, ne? Ich muss das selber erledigen, ich muss irgendwie stark sein, ich muss das handeln und so weiter. Wo ich dann aber natürlich später so in meinem Leben und bis heute noch gemerkt habe, es fällt mir wahnsinnig schwer, irgendwie nach Hilfe zu fragen, ne? Oder irgendwie was einzufordern, eine Grenze zu ziehen, oder so. Ne, das könnte ja auch eine Form von Selbstsabotage sein, weil ich, das ist so tief verankert in mir. Es kommt aus der Kindheit, aber es ist irgendwie erstmal da. Und Punkt 3, den aber viele, glaube ich, auch häufig vergessen. Du hast in unserer Folge gesagt, manchmal kann man auch die Kirche aus dem, im Dorf lassen, weil manchmal ist es auch einfach eine Gewohnheit, die wir uns angewöhnt haben. Ne? Also wenn ich jetzt, das wäre auch, weil wir gerade von Lösungen gesprochen haben, mein Tipp, dass man sich so diese Bereiche mal anguckt, wo fühle ich da eine Resonanz, ne, beim Thema Glaubenssätze, Anti-Erfolgsprogramme oder Kindheit. Und wenn das alles nicht so ist und ich wirklich das Gefühl habe, es ist eine Gewohnheit, die ich mir antrainiert habe, ist das ja auch eine Riesenerkenntnis. So, weil da kann ich damit auch weiterarbeiten. Das würde ich auch erstmal hinterfragen. Denn wir haben ja tatsächlich, das fand ich total spannend, als ich darüber gelesen habe, ein Suchtgedächtnis, was sich genau einprägt, wenn ich immer zu der und der Tageszeit, wann immer es dunkel ist, dann komme ich von der Arbeit, dann bin ich genervt, dann steht da genau das Sofa und genau die Chips und so, und das mache ich über Monate, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, dann ist es so in meinem Gehirn eingebrannt, in meinem Suchtgedächtnis eingebrannt, dass ich nicht einfach dann sagen kann, ja, okay, dann lasse ich die Chips weg. Und wenn dann noch irgendein Bedürfnis mit da reinkommt, was eigentlich befriedigt ist, dann ist das nicht, also ist das nicht, ich lasse die Chips einfach mal weg. Ne? Also das darf man auch verstehen, ohne da jetzt irgendwie ja, die Motivation zu nehmen. Aber ich finde, man darf ja verstehen, dass da so viele Themen mit reinspielen und auch erstmal so die Lupe draufhalten, was ist es vielleicht bei mir? Genau, oder?
Genau, ich halte mal fest, also es können manchmal wirklich tiefe psychologische Gründe hinter Selbstsabotage stecken, es können Muster aus der
Ja.
Kindheit sein, aber man muss auch nicht immer alles psychologisieren, ne? Oder
Ja.
zu kindheitstraumatisch psychologisieren. Psychologie ist es ja trotzdem. Wir sprechen hier
Ja.
von klassischer Konditionierung. Da gibt es ja das Experiment mit den Hunden von Pavlov. Pavlov war ein, ich glaube, russischer Forscher, der erkannt hat, wie Konditionierung im Gehirn funktioniert. Und zwar hat er Hunde so trainiert, dass er immer eine Glocke geläutet hat, kurz bevor es Fressen gab. Und das hat er immer wieder gemacht. Irgendwann hat es gereicht, dass die Glocke geschellt hat und die Hunde haben schon Sabber entwickelt im Mund. Das heißt, sie haben wirklich physiologisch reagiert. Der Körper der Hunde hat schon Speichel produziert.
Ja.
Und so funktioniert unser Gehirn. Was der
Ja.
Pavlov aber auch herausgefunden hat, das ist die gute Botschaft, wir können ein Gehirn auch wieder dekonditionieren. Wir können unser Gehirn auch wieder umtrainieren. Das ist durchaus möglich, dass ich mir beibringe, nach Hause zu kommen und da steht da das Sofa und dann steht da der Tee oder ich weiß nicht, da liegen da die Kopfhörer und ich mache erstmal eine Meditation oder mache irgendwas anderes oder hängt die Hundeleine, ich gehe erstmal mit dem Hund raus, was auch immer. Ja, das ist ja dann jetzt die bewusste Entscheidung. Auf was
Ja.
möchte ich mich denn konditionieren? Welcher Mensch möchte ich denn sein? Und das überspannt diese ganze Podcast-Folge. Frage
Ja.
dich, welcher Mensch möchte ich sein? Welche Verhaltensweisen passen zu mir? Wie darf ich dafür denken? Welche Gedanken darf ich auch loslassen? Die passen nicht mehr zu mir. Die sind aus meiner Kindheit. Vielen Dank, brauche ich nicht mehr. Und wie wachse ich in diese neue Person rein, die ich sein möchte?
Was zum Thema Gewohnheiten und Suchtgedächtnis auch immer ganz gut funktioniert, gerade zu diesem, ich snack immer abends und wie komme ich da raus, sind zwei Dinge. Punkt Nummer eins, dein Gedächtnis verknüpft auch wirklich genau das Sofa, genau die Kissen, genau das Licht, genau die Stimmung damit. So doof das klingt, aber es kann schon helfen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn man das Sofa umstellt, wenn man eine andere Sendung anmacht, wenn man die Kissen neu dekoriert, also wenn man einfach was in der Umgebung verändert, weil dann ist dein Gehirn immer schon mal so kurz so.
Genau.
Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Ich habe früher in der Zeit, wo meine Essstörung richtig dolle gekickt hat, habe ich so gewohnt in so einer ganz kleinen 28 Quadratmeter Zimmerwohnung. Und diese Wohnung war irgendwann so voller dieser Essstörungsenergie, dass ich gefühlt gar nicht mehr diesen Raum, dieses Zimmer betreten konnte, ohne da wieder fast reinzufallen. Ich bin dann umgezogen. Das ist natürlich eine drastische Maßnahme, die man jetzt nicht sofort, aber es hat geholfen, weil dann erstmal komplett cleane Umgebung, gar nicht vorbelastet und das war sehr hilfreich, ne? Also irgendwie eine Art von Umgebung zu verändern. Und das Zweite, was wir ja häufig auch beim Gewohnheiten verändern falsch machen, machen auch Raucher sehr oft falsch, dass sie dann denken, ich lasse das einfach weg. Ne, ich lasse einfach die Gewohnheit weg. Dann sitze ich da auf dem Sofa und normalerweise habe ich Chips essen und jetzt lasse ich die einfach weg und starre in den Fernseher. Das funktioniert meistens nicht, sondern wir sollten dann lieber versuchen, die Gewohnheit zu ersetzen mit etwas anderem. Ne? Weil wenn ich ja auch da als Raucher irgendwie dann in die Raucherpause nicht mitgehe und einfach weiter vor dem PC sitze, ist das bestimmt irgendein, ist auch möglich, aber da ist irgendein Teil in meinem Körper, der da ja jetzt voll in diese Gewohnheit trainiert ist, da halt was anderes zu machen, das hilft meistens. Das vielleicht noch mal
Ja,
kurz
finde ich voll
dazu.
gut und passt auch zu dem, dass du sowohl mit der neuen Wohnung als auch mit der Ersatzgewohnheit, das hilft ja beides, in eine neue Persona hineinzuwachsen.
Voll, ja. In eine neue
Ich habe auch mal
Identität vielleicht auch.
geraucht, ich habe auch mit dem Rauchen aufgehört.
Ah,
Und
krass.
was?
Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, ich weiß. Und ich liebe es, dass du das sagst, hätte ich gar nicht gedacht. Weil, als ich mit dem Rauchen aufhören wollte, war es genau umgekehrt. Da haben mir alle gesagt, das kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen, dass du mit dem Rauchen aufhörst.
Krass,
Da sieht
ne?
man auch wieder, wie so Fremdbild und Selbstbild, also, ne, alle haben gedacht, nee, die Nuria, ganz krasse Raucherin, die hört nie auf. Und heute erzähle ich das und alle sind so umgekehrt. Was? Du? Ja, ich. Und was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, war so ein komplett neues Mindset. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe damals aufgehört mit dem Buch von Alan Kerr. Das ist so ein Klassiker, endlich Nichtraucher. Und er hilft dir halt total, so ein neues Mindset zu entwickeln. So, juhu, ich rauche nicht mehr, ich bin frei. Und jedes Mal, wenn dann so dieser Suchtdruck kommt, lernst du halt in dem Buch immer mehr zu denken, wie so, oh krass, das ist jetzt so dieser kleine Suchtdruck in meinem Kopf, er nennt es die kleine Bestie. Und das ist jetzt das letzte Zucken der Bestie und die stirbt jetzt aber gerade und ich bin jetzt frei. Und auch wenn du
Was?
dann andere Raucher siehst, sollst du nicht denken, oh, die haben es gut und die dürfen rauchen, sondern du denkst dann so, oh, die Armen, die stecken noch voll drin in der Falle. Und dieses neue Mindset, das muss man üben. Das muss man echt üben. Das meine ich
Perspektivwechsel.
jetzt auch wieder mit positivem Brainwash. Umgib dich mit Leuten, die so ticken. Weil damals fiel mir das halt schon noch schwer und heute bin ich das total. Ich bin sowas von unneidisch auf Raucher. Ich finde es halt echt, die Vorstellung zu rauchen, ich finde es ekelhaft für mich. Total viel Verständnis für alle Raucher. Ich finde nicht euch ekelhaft, ne? Bitte. Also ich war selbst Raucherin. Aber ich konnte das so gut mit diesem neuen Mindset ablegen. Und
War
ja,
cool.
das finde ich auch so wichtig, dass wir uns echt fragen, okay, die neue Person, die ich sein will, wie tickt die, wie denkt die? Sitzt die auf dem Sofa und starrt in den Fernseher und denkt, oh, ich arme Socke und ich arme und ich darf jetzt keine Chips essen und ich muss mich echt zusammenreißen und ich würde ja so gerne, aber das ist hart. Das ist hart. Du wirst diesen Willenskampf, Kraftakt irgendwann verlieren. Aber wenn du von Anfang an dich darauf trainierst, ein neuer Mensch zu sein, mit neuen Gedanken und meinetwegen sogar in einer neuen Wohnung, dann ist
Hilft
es
sehr,
halt
kann ich
leichter,
empfehlen.
ja. Be the person you wish to seem, Sokrates.
Ja,
Sei
voll.
die Person, die du sein willst. Trainier das.
Ja, voll schön. Also ich würde sagen, mir hilft extrem dieses Bewusstseinstraining, ne, von dem wir einfach oft sprechen. Vielleicht nochmal ein kurzes Beispiel zum Schluss. Ich habe so seit 2 Monaten das Lesen wieder für mich entdeckt. So Romane und so Fantasy und so, ne? Und dann bin ich ganz viel auf TikTok bei BookTok unterwegs gewesen, habe so nach Empfehlungen, was könnte ich noch lesen und so weiter. Und da sind da teilweise Mädels, die irgendwie 120 Seiten in der Stunde lesen. Ich so dachte, boah, voll krass, boah, wenn du das könntest, dann könntest du ja ein Buch nach dem nächsten weglesen, hab dann so ein bisschen mal meine Zeit, ne? Ich komme nur auf 40 Seiten. Ich denke, oh, krass, okay. Gestern wollte ich lesen, ich hatte abends noch 2 Stunden dann Freizeit. Ich dachte, boah, jetzt liest du, ne? Richtig schön einkuscheln, lesen. Ich habe auf TikTok gescrollt, gescrollt, gescrollt. Ich so, boah, Sonja, warum fängst du denn jetzt nicht an zu lesen? Da habe ich so laut mit mir gesprochen und gesagt, da ist dieses, das ist so ein Prokrastinieren vom Lesen, weil in mir der Anspruch ist, du musst das meiste rausholen, du musst dann irgendwie schneller sein und so. Da dachte ich, ah, krass, guck mal, selbst hier kleine Selbstsabotage, so kleine Selbstsabotagen im Alltag. Und was mir dann hilft und geholfen hat, das auszusprechen, das würde ich wirklich jedem raten. Meine Coaching-Mädels wissen das auch, ich bin voll der Fan von Selbstgesprächen. Da habe ich so das Handy weggelegt und was hindert mich jetzt gerade daran zu lesen? Welches Gefühl ist da gerade? Das ist irgendwie ein Druck. Okay, woher kommt der Druck? Ne, ich muss irgendwie viele Seiten lesen. Ah, krass, ich vergleiche mich gerade. Also ich habe es ausgesprochen, weil nur wenn ich es ausspreche, kann ich es auch checken. Das ist mein allergrößter Tipp.
Ja, voll gut. Danke. Ja, ich schreibe es auf, aber aussprechen ist auch gut.
Auch gut, ja.
Ja,
Schreiben,
ich
sprechen.
schreibe echt meine Gedanken auf und dann merke ich erst immer so, das hast du gerade gedacht? Na, dann kein Wunder.
Ist
Vielen
echt
Dank.
krass.
Vielen Dank, liebes Gehirn, für diesen schönen Gedanken,
Ja.
Vorschlag. Das ist ja auch achtsames Gedankenbeobachten. Ich sehe den Gedanken und dann
Ja.
denke ich, nein, danke. Ich wähle neu. Ja, super schön. Also ich habe immer so drei Abschlussfragen, Sonja. Und
Ach stimmt, ich ja eigentlich
yeah.
auch, die habe ich dir gar nicht gestellt.
Ja.
Ah, so eine Kacke. Egal, machen wir nächstes Mal.
Was bedeutet es für dich, achtsam mit Selbstsabotage umzugehen?
Sich die Selbstsabotage nicht immer bloß wegzuwünschen und wegzudrängen und dann noch zu sagen, oh, jetzt habe ich hier schon wieder, jetzt habe ich auf TikTok gescrollt, ich wollte eigentlich lesen, oh, ich doofe, das nicht zu machen, sondern das war halt jetzt da, das ist okay. Ah, krass, okay, ich bin wieder ein bisschen schlauer über mich selbst geworden. Abhaken. Dann nicht auch noch weiter böse auf mich selber sein und auf mir rumhacken, das bringt wirklich gar nichts. Genau, das würde ich sagen.
Was ist dein Gold Nugget aus diesem Gespräch?
Boah, ich glaube, also für jeden Hörer wird es bestimmt was anderes sein. Deswegen lade ich euch gerne dazu ein, uns das zu schreiben, mir zu schreiben, Noah zu schreiben. Für mich glaube ich, was auch so eine Erkenntnis so der letzten ein, zwei Jahre ist, ich finde es so schön zu erkennen, dass das normal ist, dass das bei jedem vorkommt, dass jeder sich an der einen oder anderen Stelle selbst sabotiert, dass jeder mal wütend ist, dass jeder mal Angst hat, dass es das nicht darum geht, so dieses Erleuchtungsprinzip, irgendwann bin ich nur noch glücklich und ich habe das nicht mehr und ich esse nur noch Gemüse und so. Nee, ist unrealistisch, sondern so dieses, ist menschlich, ist das menschliche Erleben, aber ich werde mir halt bewusster, gehe damit anders um. Ja.
Und wenn du den HörerInnen eine Hausaufgabe mitgeben dürftest aus dieser Folge, die sie in den nächsten 24 Stunden umsetzen, um so ein bisschen besser zu werden im Selbstsabotage meistern, was wäre dein Vorschlag?
Erstens Selbstgespräche führen. Immer dann, wenn ich merke, oh, ich mache jetzt hier irgendwas, dann bin ich jetzt nicht mehr zufrieden. Mal ganz kurz Handy weg, Buch weg, Augen schließen, tief durchatmen und sagen, okay, was geht da gerade in mir vor? Das ist auch eine super Frage, die ich mir auch sehr gerne selber stelle. Was geht in mir vor? Was fühle ich und was brauche ich eigentlich gerade? Entweder aufschreiben oder aussprechen. So. Genau. Und Punkt Nummer zwei, wenn auch mal vielleicht mal sammeln, was ist das immer wieder für eine Situation? Welche Situationen sind das? Ne? Ist das immer die gleiche? Zu welcher Tageszeit? Was habe ich davor gegessen? Das mal so ein bisschen einfach analytisch betrachten, weil dann kann ich es auch besser lösen. Ja, das beides. Hast du
Mega.
auch? Hast du auch eine Hausaufgabe?
Ich bin gerade noch ganz befangen in deinen Worten. Ehrlich. Ich habe dir
Okay.
wirklich achtsam zugehört. Finde das
Darf ich dir aber noch zum
super.
Abschluss,
Ich
ich hätte
lasse
dir.
mich jetzt auf deine Hausaufgabe ein. Also Selbstgespräche führen. Wie gesagt, ich bin eine Aufschreiberin. Ich finde es nämlich
Ja.
auch total gut.
Mag
Und
ich
ich werde
auch.
jetzt mal in den nächsten 24 Stunden das Selbstgespräch mal ausprobieren.
Mach mal, macht Spaß.
Mache
Ist
ich. Finde ich
cool.
gut. Das war ein sehr ehrliches Gespräch, auch das Gespräch, was wir davor hatten, was ihr gerne hören könnt zum Thema emotionales Essen auf Sonjas Podcast, verlinke ich euch in den Shownotes. Reden wir auch sehr offen auch über unsere Struggles und über unsere versteckten Bonbonpapiers im Mülleimer und ne, kleinen Abgründe, weil auch Sonja und ich sind Menschen und wir haben einfach super tolle Tools, mit denen wir arbeiten, die uns auch Halt geben.
Ja.
Und ja, es ist eine Reise und wir sind alle auf dieser Reise.
Toll. Es war eine sehr schöne Folge. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und die Einladung. Gerne wieder.
Ja, danke Sonja, gerne wieder.
Danke.
Ja, das war das Gespräch mit Sonja. Das spreche ich noch kurz rein, das Outro. Ihr findet die Sonja Taucher auf Instagram. Ihr findet sie auf ihrer Website. Sie hat auch einen eigenen Podcast. Ich verlinke euch alles zu ihr jetzt in den Shownotes. Einfach mal reinklicken. Es gibt auf Instagram auch einen Post zu dieser Folge. Ihr findet mich auf nuria.achtsamschlank. Da verlinke ich euch auch die Sonja. Und dann verabschiede ich mich wie immer von euch mit den Worten: Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.